Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute eine weitere Folge der Interviews for Future. Ich treffe mich heute mit dem Herrn Dieter Haberkorn von einem der zwei Kleingartenverbände Leipzigs, oder gleich kurz erklären. Und ja, sagen wir gleich mal Hallo, Herr Haberkorn.
Schönen guten Tag.
Erstmal genau so zum Einordnen, also Sie haben einerseits gesagt, es gibt diese zwei Verbände, wenn Sie das nochmal kurz beschreiben können.
Ja, einmal der Stadtverband, das ist der größere Verband in Leipzig. Der hat rund 250 Vereine. Und wir, der Kreisverband, was früher das Umland war, ist ja durch die Gebietsreformen in den 90er Jahren ein großer Teil mit zur Stadt Leipzig gekommen. Und dadurch haben wir noch 62 Vereine, die auch mit zur Stadt Leipzig gehören.
Okay, das heißt, Sie als Fachberater des Kreisverbands sprechen jetzt also im ganzen Interview einfach, dass wir das klar haben, für den Kreisverband?
Ein Kreisverband.
Und genau, und wenn es Unterschiede gibt, gibt es sie natürlich. Also das sollte man wissen. Okay, ich würde gleich mal einsteigen, erstmal so, dass man so einen Überblick überhaupt hat in Leipzig. So, was gibt es denn da so an Vereinen? Wie viele sind das etwa? Wie viele Kleingärten auch macht das so grob aus?
Also wir als Kreisverband mit den 62 Vereinen in der Stadt Leipzig, aber wenn wir noch das Umland mit dazu nehmen, Nordsachsen und auch die Verwaltung dann von Brna, da sind wir bei 132 Vereinen mit knapp 10.000 Mitgliedern. Und das ist schon eine ganz schöne Aufgabe, auch vom Territorium her.
Zumal es ja auch viel verbreitet ist, also es ist ja nicht alles auf einem Fleck, sondern da muss man viel rum. Und Sie sind da Fachberater im Verband, was sind da so Ihre Aufgaben?
Also ich bin der Leiter der Fachgruppe des Kreisverbandes, das heißt, ich habe noch 10 andere Gartenfreunde, Fachberater, die in die Vereine gehen, die dort Schulungen machen, Obstbaumschnittvorführungen, und wenn Gartenfreunde spezielle Fragen haben, ich sage jetzt mal, der Buchsbaumzünsler ist ein ganz großes Thema momentan. Und so, da beraten wir die Gartenfreunde und die Vorstände vor allen Dingen.
Okay, ja, hier sitzt jetzt ein Gartenfreund mit Fragen. Ich habe ihn aber gemeldet. Genau deswegen, weil so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen sind und dachte mir, es ist vielleicht interessant, das mal ein bisschen zu beleuchten. Ich habe es mal in drei Teile gegliedert. Der erste wäre jetzt erstmal so, Umweltbewusstsein an sich, Maßnahmen, Möglichkeiten, was gibt es da so? Also hat sich zum Beispiel jetzt über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre ein Umweltbewusstsein auch im Verband, in den Vereinen, sich da was getan oder sehen Sie da einen Wandel?
Da hat sich sehr, sehr viel getan, muss man sagen. Es kommen jetzt immer jüngere Leute, jüngere Familien in die Vereine, und die Junggartenfreunde, muss man sagen, die wollen nichts mehr mit Chemie machen. Was die Alten, sage ich jetzt mal, immer noch, da gibt es noch welche, die streuen noch Salz auf die Wege und, was man nicht rauskriegt. Aber die jungen Leute, die wollen keine Chemie haben an ihren Obstgehölzen oder an den Anbauten, was sie sonst noch im Garten, ich sage mal, pflegen und hegen. Die wollen alles Natur haben. Und da ist auch denen nicht schade, wenn dort mal irgendwo eine Made oder irgendwas ist.
Okay, also man nimmt das dann quasi auch in Kauf zu sagen, ich habe jetzt vielleicht von den 100 Äpfeln am Baum, sind dann 20 doch verwurmt. Das hätte man mit Chemie zwar ändern können, aber dafür
hat man das halt wird drin. Ausgeschnitten, das ist die Natur. Und auch die Kinder, ich sage mal, die ekeln sich nicht mehr davor. Die gucken jetzt in die Kirsche rein, in die Süßkirsche. Wenn da eine Made drin ist, nehmen sie es raus und essen trotzdem die Süßkirsche. Okay. Es ist so.
Ja. Naja, ist auch eine Gewohnheitsfrage. Ja. Wenn man sich daran gewöhnt, ist doch gut. Was tut denn so der Kreisverband selber? Gibt es da Aktionen, die sie machen, um auch aufzuklären für Umweltbewusstsein in den Vereinen meinetwegen oder auf der Homepage, dass es da irgendwas gibt oder was haben sie da irgendwelche?
Ja, wir haben erst einmal Stammtischgespräche auch im Verband drinne, jeden zweiten Sonnabend, verschiedene Themen. Das ist einmal das Umweltbewusstsein, aber das geht auch hoch bis zum Finanzen und sowas. Also es wird alles angerissen, und die Vorstände, die uns speziell zu ihren Jahreshauptversammlungen bestellen, denen zeigen wir auf, was gemacht werden kann, um, ich sage mal, ökologisches Gärtnern durchzuführen.
Okay, und da haben Sie dann auch selber nochmal in der Hinterhand Informationen. Ich meine, man kann sich belesen oder auch Fachleute, die da nochmal zukommen könnten, wenn es jetzt um was Spezielles geht.
Wir plädieren in allererster Linie für eine Fruchtfolge, so dass ein Wechsel stattfindet und klären auch die Gartenfreunde auf. Es gibt ja Starkzehrer, mittelstarke und Schwachzehrer, dass dort eine Fruchtwechsel jedes Jahr stattfindet, dass eben nicht immer wieder die Kartoffel oder die Tomate auf eine dieselbe Stelle kommt. Kartoffel, ich sage jetzt mal, ist Starkzehrer, dass man das eben abstuft. Und so wirkt man ja natürlich auch schon, ich sage mal, den Schädlingen vor. Ich persönlich bin ein großer Verfechter von Terra Preta. Mhm. Ich setze auch bei mir in meiner Parzelle das an. Ich mache alle Schnittabfälle, ob das Kräuter sind oder von der Hecke oder Rasenschnitt, das kommt in eine Tonne, wird Holzkohle fein gemahlen, sage ich jetzt mal, oder die Abfälle, die in dem Sack mit drin sind, dort mit untergemischt. Und natürlich das EM1, die Mikroorganismen, habe ich immer, ich sage mal, ein Schnapsglas voll, was ich mit reingebe und lasse das dann 6 bis 8 Wochen stehen. Und dann kommt ein Sud zustande, mit dem ich meine Pflanzen begieße. Das ist das eine. Das andere wäre dann, die Brühen herzustellen, Brennnesselbrühe, Ackerschachtelhalm, was eine Pflanzenstärkung mit sich bringt und da auch nicht ganz so anfällig sind.
Okay, und da kann man sich dann auch bei Ihnen informieren, wie man jetzt die Verhältnisse hat, wie lange man das ziehen lassen muss und so weiter und so fort. Dann komme ich zum Punkt, der, sag ich mal, also ich selber erlebe das im Gartenverein sehr, sehr human, sehr angenehm, also sinnvoll, aber man hat immer wieder im Gespräch mit Leuten, die jetzt noch überhaupt keinen Zugang, auch Freunde keinen Garten haben und so weiter, immer so diese Vorsicht, oh, da sind ja die Auflagen so extrem groß. Es gibt natürlich Auflagen, gar keine Frage. Und ich denke, da gibt es natürlich so ein gewisses Spannungsfeld zwischen Ordnung im Garten und, soll man sagen, naja, der natürliche Wuchs, der klar der Natur zugutekommt, aber irgendwo ist ja eine Grenze auch. Wie kann man sich denn da, wo kann man sich denn da so bewegen?
Naja, man muss erst mal sagen, wir als Kreisverband oder die Vorstände, die sind keine Gartenpolizei. Mhm. Die gehen beratend durch ihre Anlagen, natürlich, wo extrem viel, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Unkraut ist. Aber wenn man hier auf die Wiese schaut mit den Gänseblümchen, wir würden sagen Unkraut, aber selbst aus den Gänseblümchen, den kann man noch was essen und Löwenzahn, genau, und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir unbedingt einen sterilen Garten haben wollen.
Okay.
Ja? Wir plädieren auch dafür, dass mal eine Brennnesselecke da ist, dass ein Totholzhaufen da ist, dass ein kleiner Steinhaufen da ist, wo sich die Insekten, die sich wohlfühlen, sage ich jetzt mal, nicht bloß die Insektenwand, sondern auch noch andere Rückzugsgebiete in der Parzelle. Bitte rausschneiden. Ja, das ist dann das Hauptaugenmerk. Und die Stadt Leipzig lobt ja auch alle 2 Jahre den ökologischen Garten aus, naturbelassen. Und da können sich die Gartenfreunde ja melden, auch vom Kreisverband mit. Mhm. Und da sind immer 6, 8, 10 Gartenfreunde, die ihren Garten dort, ich sage mal, zur Begutachtung freigeben. Und es entscheidet dann ein Gremium, wer dann gewinnt. Da gibt es auch mal noch ein paar 100 Euro als Platzierung. Aber sowas ist angestrebt von der Stadt Leipzig.
Okay, also die Stadt hat dann durchaus, weil die Stadt ist ja Verpächter erstmal der Grundstücke.
Von großen. Im ganzen Jahr. Es gibt natürlich auch private Kirchen und, die noch ein paar Quadratmeter mit haben, aber es Gros hat die Stadt.
Okay, na, wie Sie ja jetzt vorhin schon gesagt haben, das sind gerade junge Leute, die jetzt auch sehr auf Naturschutz achten, einfach keine Chemie benutzen und so weiter und so fort. Auch klar, Fridays for Future sind ja auch sehr junge Leute, denen so ein Bewusstsein da ist, ob man jetzt die Art der Proteste mag oder nicht, das soll jedem selbst überlassen, aber das auf jeden Fall, das Bewusstsein ist da für Natur. Wie kommt denn ein junger Mensch, der jetzt einfach Interesse hat, mal einen Garten, eine Parzelle zu mieten, irgendwie, wie kommt man denn da ran?
Also erst haben wir eine Homepage, wo die ganzen Gartenvereine gelistet sind. Und die stellen auch auf die Homepage die freien Parzellen. Mhm. Regional muss sich dann jeder Interessent, ich sage mal, seine Region raussuchen, wo er gerne einen Garten hätte. Momentan muss ich sagen, sind fast alle Parzellen belegt. Das scheint mit dem Coronavirus
auch zu tun haben, oder?
Groß zu tun haben, ja.
Die Leute haben Zeit.
Ja, und wenn sie eben nicht mehr rausgehen, wollen sie auf jeden Fall dann in die Parzelle. Das ist ja das, was sie immer durften. Wir haben jetzt momentan in sehr vielen Vereinen Wartelisten.
Okay, ja, dann nehme ich die Frage schon mal vorne weg. Ich wollte es eigentlich ganz hinten anstellen, so. Aber macht ja nichts, wie es sich halt so ergibt. Und zwar wäre das, was mich jetzt auch interessieren würde, weil Corona ja, also die Einflüsse, die Auswirkungen auf Wirtschaft, ist ja alles sehr, sehr undurchschaubar, was da alles passiert. Kriegen da Vereine auch gerade finanziell Probleme eher? Und, also das jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, man hat jetzt 20-30% sehr arme Leute, die jetzt sich eine Pacht nicht mehr leisten können oder irgend sowas. Sind da solche Gefahren da oder...
Also die sehe ich erst einmal dieses Jahr noch nicht, weil die Zahlungen bis Ende März eigentlich alle erledigt sein sollten. Es gibt immer mal noch ein paar Nachzügler, aber es könnte im nächsten und übernächsten Jahr dann, ich sage mal, ins Negative schlagen. Denn wer jetzt seine Arbeit verliert, wer jetzt Hartz IV wird und zuerst muss man ja, ich sage mal, seine Miete bezahlen und seinen täglichen Lebensstandard versuchen zu halten. Da ist der Garten hinten dran, vor allen Dingen mit der Bezahlung. Und wir hoffen es nicht, aber wir glauben doch, dass da im nächsten Jahr das sich niederschlagen wird, dass die Leute das Geld nicht haben, um die, ich sage jetzt mal, vielleicht zwischen 150 und 350 Euro im Jahr noch zu bezahlen.
Ja, genau, das ist halt eine Gefahr. Jetzt gerade, wenn jetzt am Ende noch eine zweite Welle kommt, wieder Wirtschaft runtergefahren, man sieht, das kannst du nicht so genau absehen. Wie ist das, also jetzt in den Fällen, wo jetzt zum Beispiel sagt, Kirche wäre jetzt Grundbesitzer und hat es verpachtet an einen Verein oder die Stadt. Gerade die Stadt, die ja wahrscheinlich die meisten Gärten an die Vereine verpachtet oder Grundstücke. Ja. Hat man da schon mal gesprochen? Gibt es da schon irgendwie, ich sag mal, Möglichkeit, dass man dann auch sagt, okay, der Verein hat jetzt irgendwie die 30% Verlust aus diesen Gründen, dass man dann auch 30% meinetwegen wegen der Pacht an die Stadt aussetzen darf und kann? Also gibt es da irgendwie...
Da ist noch nichts besprochen worden. Wir werden das bei der Stadt Leipzig mit ansprechen und im Kleingartenbeirat, den wir im Anfang Juni haben. Dann wird das mit ein Thema sein, aber ob es was bringt, das wissen wir noch nicht. Also die Stadt Leipzig, das Grünflächenamt, ASG, die müssten dann ja erstmal zustimmen, dass man dort einen Erlass oder eine Ratenzahlung, wie auch immer, sowas mit ins Auge fasst.
Okay, also gut, das wird man dann noch sehen. Haben die Vereine an sich finanzielle Puffer erstmal in der Regel oder ist das eher auf Kante genäht?
Das ist in sehr vielen Vereinen auf Kante genäht, vor allen Dingen auf den bei den alten Vereinen, die Anfang der 1900 entstanden sind, wo die Parzellen auch relativ klein sind, also zwischen 150 und 250 Quadratmeter, wo alte Lauben draufstehen. Dort sieht es so aus, dass die keinen großen Puffer haben. Die neueren Vereine, vor allen Dingen die, die gegründet wurden, wo die Braunkohle weg musste, Bösdorf, Eitra, also die auch größer bauen durften zu DDR-Zeiten, bis 36 Quadratmeter und noch andere Vergünstigungen, die Vereine, die stehen fast alle sehr, sehr gut da.
Okay. Und dass man sich da gegenseitig unterstützt, also der eine Verein den anderen, muss man sehen wahrscheinlich.
Es ist noch nicht auf uns zugekommen, aber ich sage mal, mit uns kann man reden und wir werden auch alle Anstrengungen unternehmen, um keinen Verein Bach runtergehen zu lassen.
Okay, genau, das ist ja zu wünschen. Das ist, sicherlich mag es hier und da schwierig werden, aber dass die Vereine das dann eben dann doch überstehen. Jetzt eigentlich der dritte Punkt, was ich persönlich besonders spannend finde, aber mir auch total unklar ist, wie es da Möglichkeiten gibt. Wenn ich mir überlege, man hat jetzt Biologen zum Beispiel, der Insektenforschung betreibt, gibt es grundsätzlich Möglichkeiten, dass sich ein Forscher sagt, also gerade Naturforschung, Pflanzen, was auch immer, was man halt in einem kleinen Rahmen machen kann, dass jemand sagt, okay, ich miete mir eine Parzelle, ich tue hier meinetwegen, ich sage es mal so dreist, also ich tue jetzt hier meinetwegen Hornissen ansiedeln, nicht direkt beim Nachbar dran natürlich. Ne? Also es ist ja, klar, es ist ja nur so eine Geschichte, also es wird hin und her gehen. Ich habe ein paar Beispiele mir einfach mal so ausgedacht, die da vielleicht auch Bienenvölker oder dass man auch mal einen Wetterballon steigen lassen kann von einer Parzelle aus, eine kleine Umweltstation sich in den Garten baut. Also gibt's da irgendwie Möglichkeiten?
Es gibt ja, ich sage mal, auch ein paar Regeln im Verband.
Klar.
Da ist zum Beispiel Bienenhaltung oder überhaupt Kleintierhaltung. Mhm. Kleintierhaltung ist untersagt. Nur dort, wo es im Einigungsvertrag festgeschrieben war, also die Vereine, die das schon Kleintierhaltung zu DDR-Zeiten hatten, die dürfen das noch durchführen. Aber kein neuer Verein kann mit Kleintierhaltung jetzt wieder punkten, sage ich jetzt immer.
Okay, dazu aber, gehört auch Insekten zu
Kleintierhaltung? Aber nee. Bienenhaltung ist erwünscht.
Okay.
Jetzt gibt es wieder ein Aber. Der Imker, der muss das mit dem Vorstand abklären. Der Vorstand muss einen Nachbar befragen. Wir haben das sehr, sehr oft. Meine Kinder oder ich bin Allergiker. Ich möchte das und das nicht. Es gibt natürlich auch viele Sachen, wo man sagt, hier Überflughöhen, wo die Bienen rauskommen aus ihrer Wabe und dann gleich 2 Meter hochfliegen müssen, dass die gar nicht erst zum Nachbar in der Parzelle kommen. Also da gibt es schon viele, viele Sachen und es wird auch vom Verband und vor allen Dingen auch vom Landesverband, vom LSK in Dresden, wird das unterstützt und da gibt es auch Fördermittel für sowas, aber es ist immer der oder den Verein überlassen, wie er das handelt. Außerhalb oder es sollte am Rande der Gartenanlage sein, so dass so wenig wie möglich Pächter da in Mitleidenschaft gezogen werden.
Okay, also man fragt am Endeffekt bei dem Verein, die man
andere Insekten halten und so, das muss individuell dann mit dem Vorstand des Vereines abgeklärt werden. Da gibt es ja nun auch Möglichkeiten. Es wird nicht ganz umsonst sein, sage ich jetzt immer. Wassernutzung muss bezahlt werden, Stromnutzung, das muss dann irgendwo geklärt werden. Man kann vielleicht für die Parzelle dann die Pacht erlassen. Das müsste man dann mit dem jeweiligen Eigentümer vom Grund und Boden klären, dass man sagt, hier für so und so viele Jahre will er das pachten, um dort seine Forschung zu betreiben, dass eben da die Pacht ausgesetzt wird. Aber ansonsten die Unkosten, die sonst entstehen, müsste der
Pächter tragen. Das ist ja selbstverständlich. Ein Strom, den man verbraucht, den sollte man auch zahlen, genauso wie das Wasser. Ich meine, es gibt natürlich diese Grundregeln. Wie viel ist es nochmal? Wie viel Prozent von einer Parzelle muss gärtnerisch genutzt werden?
Ja, wir sagen immer rund 100 Quadratmeter. Aber wir gehen nun nicht mit dem Zollstock durch.
Okay, ja.
Also dort, wo man das sieht und wenn es dort bloß 80 Quadratmeter sind, man muss das Gesamtbild sehen. Es wird ja auch nicht jede Parzelle einzeln bewertet. Wenn wir unsere Gemeinnützigkeitsbegehung machen, wird ja die ganze Anlage bewertet. Mhm. So. Und wenn dort einer mehr oder der andere weniger angebaut hat, im Endeffekt muss es irgendwo stimmig sein.
Also wegen, sag ich mal, einem halben Quadratmeter hin und her, wo man jetzt Nein. zum Beispiel was forschen irgendwie, was machen würde, nicht mehr anbauen kann an diesem halben Quadratmeter, da scheitert
es wohl nicht. Es sollte dran. So sein, dass von allen was vorhanden ist, also Obstbäume, Sträucher, natürlich auch unterm Spaten was, wo man sagt, ja, Wurzelgemüse oder Kohl oder sonst irgendwas. Wenn da eine gesunde Mischung da ist, dann guckst du auch nicht auf die Quadratmeter.
Okay, und so von der sonstlichen Nutzung, ob man das dann eben privat mit Freunden Grillabend macht oder ob man da jetzt mit seinen Kollegen dann irgendwie eine Maus seziert, sag ich mal, ist erstmal, das ist dem Verein dann egal. Solange es natürlich nichts Illegales ist, aber darum geht es ja nicht, sondern einfach...
Solange wie nicht die Nachbarn sich beschweren, in einer gewissen Weise musst du ein paar Auflagen erfüllen. Ich sage mal, vom Krach her, es hat keiner was dagegen, wenn einmal gegrillt wird oder wenn einmal eine kleine Party gefeiert wird, weil Geburtstag ist oder so. Da muss ich sagen, das kann man schon machen. Aber wenn dann jeden Sonnabend Halligalli ist bis nachts um eins, das wird natürlich...
Klar, das ist dann einfach das Soziale auch miteinander. Was ich so ein bisschen raushöre, also kann man das dann schon im Endeffekt so sagen, wenn jetzt jemand wirklich interessiert wäre, zu sagen, er möchte einen Garten irgendwie forschend nutzen, dann wäre es ideal, da vielleicht irgendwie einerseits natürlich an einen Verein reinzugehen, schauen, was sind es für Möglichkeiten, gibt es überhaupt einen freien Garten und wo liegt der auch in der Anlage, wie sind die Nachbarn dann auch drauf, klar, und auf der anderen Seite auch so Synergieeffekten, dass man dann vielleicht, was ich noch irgendwie die Stadt dazu zieht oder sagt, ein kleines Projektchen draus zu machen, da wäre durchaus auch Interesse dran. Also Sie können natürlich jetzt nicht für die einzelnen Vereine sprechen.
Nein, das kann man ja, weil Sie sagen, noch einen kleinen Zuschuss. Sowas kann man ja auch beantragen als Fördermittel bei der Stadt Leipzig. Und dann wird das beschieden, ja oder nein, sage ich jetzt mal. Aber solche Projekte sind eigentlich fast immer zum Positiven beschieden worden.
Okay, das ist doch gut. Und bei der Vereinsseite haben Sie auch eher die Erfahrung, dass man da eher positiv zugewandt ist?
Ja, so. Derjenige, der das vorhat, müsste sich erstmal einen Verein aussuchen und dann, wenn er mit dem Vorsitzenden gesprochen hat, vielleicht auch dann den Kreisverband oder, wenn es im Stadtverband ist, den Stadtverband ansprechen. Aber wir als Kreisverband sind da auch offen und wir würden dann den Vorstand oder den Vorsitzenden mit einladen und vielleicht auch noch zwei, drei Pächter, die ringsrum sind, um das zu klären, um denen dort die Angst zu nehmen, dass dort irgendwas passiert. Und da, denke ich mal, könnten wir die Unterstützung auf jeden Fall mit leisten.
Okay, das heißt, man kann sich auch direkt an den Kreisverband wenden, wenn man da noch unsicher ist, vielleicht auch nicht weiß, welcher Verein würde eher in Frage kommen und je nachdem, von welcher Seite man rangeht.
Genau.
Ja, aber Con, auf jeden Fall informativ, interessant, danke ich Ihnen schon mal und naja, vielleicht lässt sich ja jemand anfixen und kommt dann bald mit dem großen Institut auf Sie zu.
Okay.
Ja, danke.